ich vor vielen Jahrzehnten getroffen habe. Wir haben uns inzwischen aus den Augen verloren, hatten uns aus den Augen verloren und trafen uns dann einige Jahrzehnte später wieder. Und der junge Mann erzählte mir seine Geschichte. Es ist eine Geschichte, die mich innerlich aufgewühlt hat und sie wird auch euch aufwühlen, wenn ich sie erzähle. Dieser junge Mann erzählte mir, dass er in Kindertagen von fremden Männern sexuell missbraucht worden war. Und da habe ich hineinblicken lassen in seine Gefühlswelt. Und als ich da hineinschauen musste, hat mich das pure Grauen gepackt. Ich habe nie gedacht, dass solch ein Ereignis einen Menschen in dieser Weise und in dieser Tiefe erschüttern kann, kaputt machen kann, zerstören kann. Er hat mir erzählt, dass er dann geheiratet hat, nach seinem Studium. Aber die Ehe zerbrach wieder, weil er einfach nicht fähig war, eine längerfristige Beziehung zu führen. Wir kamen dann in ein seelsorgerliches Gespräch, das über Jahre ging. Und er hat mich oft angerufen und mir sein Leid geklagt und seine Verzweiflung mir wieder vor Augen geführt. Und ich habe versucht, mit ihm zu reden. Er war ein gläubiger Christ. Wir haben die Sache Gott anheimgestellt. Und ich habe ihm klargemacht, dass das, was nun abläuft, er war inzwischen in psychiatrischer Betreuung, ein langer Prozess sein wird, auf den er sich einzustellen hätte. Und es war eine Zeit des Kampfes und der Verzweiflung, des Ringens, die ich dann mit ihm durcherlebt habe. Und eines Tages rief er mich dann an und sagte mir, du Karl, ich habe mich von Gott jetzt losgesagt. Er hilft mir nicht. Was soll ich mit diesem Gott anfangen? Und ich bitte dich, mit mir auch nicht mehr darüber zu reden. Und mancher von uns mag nun denken, das wird mir nicht passieren, dass ich mich von Gott lossage. Nein, niemals. Und doch spüren wir etwas aus dieser Geschichte, das uns auch betrifft. Wir merken, dass wir leiden an diesem anderen Gott, der sich nicht so verhält, nicht so manifestiert, wie wir uns das vorstellen. Der nicht antwortet zu der Zeit, in der wir uns gedacht haben, dass er sich äußern müsste, dass er unser Schicksal wenden müsste. Und viele reden über diese Problematik nicht. Aber da gibt es in der Bibel Persönlichkeiten, die haben das anders gemacht. Sie haben geredet darüber. Da ist zunächst David, der mir aufgefallen ist, im Psalm 10, wo er sagt, warum bist du, Herr, so weit weg? Warum verbirgst du dich in Zeiten der Not? Oder im Psalm 13 sagt er, o Herr, wie lange willst du meiner vergessen? Für immer. Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich mich mit Sorgen quälen? Wie lange soll ich Kummer in meinem Herzen haben? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Es ist derselbe David, der dann auch sagte in Psalm 18, von Herzen lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Herr, du bist mein Fels, meine Burg, mein Retter, mein Gott und mein Hort, auf den ich traue. Ein und dieselbe Person. Spüren wir etwas von dieser Spannung, in der wir stehen. Auf der einen Seite dieser Gott, der sich so verhält und auf der anderen Seite dann wieder der Glaube an ihn, der uns festhält. Und in dieser Spannung leben wir, seien wir doch ehrlich. Wir leben zwischen diesen zwei Polen. Wir sind zwischen diesen zwei Polen hin und her gerissen, ob wir uns das wollen oder nicht. Zwischen Hoffen und mutigem Erwarten einerseits und der Enttäuschung über Gottes Verhalten andererseits. Hätten wir nicht gerne einen Gott, der berechenbar ist, der sich in unsere Denkwelt einfügt, in unsere Erwartungsstrategie einordnen lässt. Einen Gott, lass mich es einmal so sagen, der verfügbar ist. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie wir aus dieser Falle herauskommen, die sich da für uns gestellt hat. Und ich denke, diese Frage muss gestellt werden, weil sie einen Punkt berührt, der für unser ganzes Christenleben von entscheidender Bedeutung ist. Nämlich, in welche Beziehung ich zu meinem Gott stehen kann. Ob ich ihm vertrauen kann. Ob er der Gott ist, den ich brauche, auf den ich mich verlassen kann. Da fiel mir ein, dass wir Menschen mit Bildern leben. Bilder, die wir uns selber machen über dieses und jenes. Bilder auch über Gott. Geben wir es doch zu. Selbstgemachte Bilder, die uns in diese Situation bringen. Bilder, die sich aus unseren Wünschen zusammensetzen und bilden. Unser Wunsch darüber, wie Gott sich verhalten müsse, wenn es unser Gott sein soll. Ich denke jetzt an die Stelle in Johannes 4, Vers 48, wo Jesus den Sohn eines Hofbeamten geheilt hat, in Kana, Johannes 4. Und da sagt er den Leuten, die da umherstanden, die da zuschauten, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht, vertraut ihr mir nicht. Wir sind gewohnt, nur das zu glauben, was wir sehen. Nur das, was uns ins Auge fällt. Was wir in unseren menschlichen Kategorien als belastbar bewerten. Und deshalb muss unser Gott, der Gott unserer Bilder, ein Gott sein, der funktioniert. Der funktioniert wie ein Auto, in das wir den Schlüssel stecken und herumdrehen und das dann anläuft und wir damit fahren können. Ein Gott, der verfügbar sein soll. Aber Gott will Gott sein. Gott sein auch ohne die Zeichen. Er will Gott sein ohne die Wunder. Er will Gott sein ohne die Offenbarungen, an denen wir so hängen, die Zeichen, die wir suchen. Wir leben, und das muss uns einmal wieder gesagt sein, in einer Zeit, in der wir im Glauben leben, nicht im Schauen. Und wir werden so lange aushalten müssen, diese Spannung ertragen müssen, bis wir am Ziel sind, wo wir dann vom Glauben zum Schauen übergehen dürfen, wo wir Gott sehen dürfen, wie er ist. Matthäus 8 sagt Jesus zu seinen Jüngern, als sie dort im Boot unterwegs waren, in stürmischer See, und als das Boot in Schwierigkeiten kam und die Jünger damit, er sagt zu ihnen, als sie ihn weckten und als sie verzweifelt nach ihm riefen, O ihr Kleingläubigen, ihr, die ihr nicht vertrauen könnt, euch nicht verlassen könnt auf das, was ich euch gesagt habe, sind wir auch solche Kleingläubige, die nicht vertrauen, die Gott nicht sein lassen, wer er ist und wer er sein will? Wenn wir also aus dieser Zwickmühle herauskommen wollen, dann müssen wir diese selbstgemachten Bilder zerstören, sie hinter uns lassen. Und da müssen wir wissen, dass Gott der ist, den uns die Bibel beschreibt. Die Bibel ist unsere Bezugsquelle. Darauf fallen wir immer wieder zurück. Und dort wird er uns beschrieben als der Ursprung alles Seienden, der Schöpfer, der die Maßstäbe setzt, von dem alles herkommt, zu dem alles hingeht. Dass er der Töpfer ist und wir der Ton. Und so lässt er in 2. Mose 20 dort sagen, du sollst dir kein Gottesbild machen. Kein Gottesbild. Wir haben in unserem Malkasten nicht die Farben, die nötig wären, um uns Gott, wie er wirklich ist, zu malen. Wir leben in einer Welt, in der unser Denken und Erfassen, in der unsere Wahrnehmungsmöglichkeiten begrenzt sind. Wir leben auf der irdischen Ebene und wir können Gott auf seiner Ebene oft nicht verstehen. Und zweitens ist mir aufgefallen, oder wird deutlich geworden, dass das Gebet, das uns Jesus gelehrt hat, das Gebet des Herrn, anfängt mit der Anrede, unser Vater im Himmel. Wir müssen uns das wieder einmal vor Augen führen. Unser Vater im Himmel, das sagt Jesus über seinen Vater, wenn er uns dieses Mustergebet hinterlässt. Und dieses Gebet, das ist Programm. In diesem Gebet sehen wir, welche Absichten Gott mit uns Menschen gehabt hat. Und da ist ihm ganz zu Anfang wichtig gewesen, dass wir ihn sehen als den Vater. Weil Vater dieses Verhältnis beschreibt, das er mit uns haben möchte. Ich will euer Vater sein. Er hätte auch anfangen können mit der Anrede, allmächtiger Gott. Er hätte das Recht dazu gehabt. Nein, er sagt, unser Vater, so will ich von euch angesprochen und so will ich von euch gesehen werden. Mir geht das Herz auf, wenn ich das so sehe. Gott ist mein Vater. Jener Gott, von dem gesagt ist, dass er die Liebe ist, die Verkörperung der Liebe selbst, der Ursprung der Liebe ist. Und was Vater bedeutet, das wissen wohl alle unter uns, die Väter sind, und ich bin auch einer. Da wollen wir doch für unsere Kinder das Beste. Wir wollen, dass es ihnen gut geht. Wir wollen, dass ihnen nichts geschieht. Wir wollen, dass sie nicht überlastet werden. Wir wollen, dass sie sich wohlfühlen. Und da ist uns kein Opfer zu groß und kein Weg zu lang und zu beschwerlich. Und wir Väter wissen, wie wichtig es uns ist, ihnen unsere Zuneigung zukommen zu lassen. Zuneigung, die ihnen zeigt, ich bin mit euch verbunden, ich bin euer Vater, ich liebe euch. Ich möchte euch alles geben, alles schenken, was ihr braucht. Und wenn das für unsere irdischen Väter schon gilt, dann gilt es allemal für Gott, der vollkommen ist. Und der uns in Vollkommenheit geben wird und schenken wird, was wir brauchen. Und zum Dritten muss es uns auch einmal wieder gesagt werden, dass wir Teil einer gefallenen Schöpfung sind, in der wir leben. Dass wir keinen Anspruch gegen Gott darauf haben, aus allem herausgenommen zu werden. Wir sind Teil dieser gefallenen Schöpfung und wir werden das bleiben bis an den Tag, an dem diese Schöpfung aufgehoben und eine neue geschaffen werden wird. Paulus sagt einmal und spricht einmal von einem Dorn, von einem Pfahl im Fleisch. Und dass er Gott gebeten habe, ihm diesen Pfahl zu nehmen, diesen Dorn herauszuziehen. Er habe dreimal gebeten darum, aber Gott hat sein Gebet nicht erhört. Und das Einzige, was er als Antwort bekam, war dieser Satz, den wir alle kennen, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Aber viele andere Male hat ihn Gott auch herausgeholt, hat ihn bewahrt. Wir können das nachlesen in der Apostelgeschichte. Da hat er Schiffbruch erlitten. ist ihm nichts passiert. Er ist angekommen. Gott hat ihn bewahrt. Und Gott hat auch uns viele, viele Male bewahrt, an Stellen, an denen wir es gar nicht gemerkt haben. In vielen Alltagssituationen. Und in 2. Korinther 12, Vers 10 sagt er dann, darum bin ich freudigen Mutes in allen Schwachheiten, ebenso in Notlagen, Verfolgungen und Bedrängnissen, die ich für Christus durchleiden muss. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das heißt doch ganz praktisch, dass Gott uns auch in Notlagen belasten kann. Da wird sich mancher fragen, wie dieser junge Mann, von dem ich anfangs erzählte, was habe ich denn dann von diesem Gott, wenn er mich auch in Notlagen belässt, wenn ich darum bitte, mich da herauszuholen. Viele haben nicht den Mut gehabt, das auszusprechen, diese Frage auszusprechen, die dieser Mann ausgesprochen hat, ja sogar die Konsequenzen daraus zu ziehen. Solange wir diese Schöpfung sind, wird es für uns all das geben, worunter wir leiden. Krankheit, Not, seelische Verwerfungen, die wir alle kennen, Depressionen, Trauer, Not verschiedener Art. Und da werden wir drunter bleiben müssen. Aber dann ist doch viertens die Frage, wie ist es denn mit Gottes Verheißungen? Die kennen wir doch. Wir können sie doch nachlesen und viele kennen sie auswendig. Wie ist das mit diesen Verheißungen und auch mit den eigenen Glaubenserfahrungen, die wir ja durchaus alle gemacht haben? Auch ich. Viele von uns haben Wunder erlebt, Gebetserhörungen erfahren in Situationen, in denen keiner mehr einen Ausweg gefunden hat. Wie ist das denn mit diesen Verheißungen? Wie ist das denn mit diesen Glaubenserfahrungen? Und wenn wir das alles, was wir soeben besprochen haben, einmal zusammengefasst überdenken, merken wir, dass es hier im Grunde eigentlich um ein Beziehungsproblem zwischen Gott und mir geht. Dass es darum geht, zu begreifen, wer er ist und uns in seine Liebe hineinfallen zu lassen. Im letzten leiden wir doch alle unter der Ungeborgenheit, die wir in dieser Gesellschaft heute in ganz drastischem Maße erleben. Diese Gesellschaft ist ungeborgen. Und wir alle suchen nach dieser letztlichen Geborgenheit. Und wo finden wir Geborgenheit? Geborgenheit finden wir nur da, wo wir uns auf etwas zurückfallen lassen können, das absolut verlässlich ist, das uns auffängt, dass es nicht fallen lässt. Wir sehen das aus den Beispielen von Paulus, Petrus und letztlich auch einem Dietrich Bonhoeffer, einem unserer Zeitgenossen und vielen anderen, die unter widrigsten Lebensumständen Gott sein lassen konnten, der er ist, und sich in ihm geborgen wussten. Wir kennen dieses Lied von Dietrich Bonhoeffer, von guten Mächten, wunderbar geborgen. Geborgenheit, das ist, was wir suchen. So sagt Paulus in Römer 5, wir können uns sogar in unseren Trübsalen rühmen, weil wir die Gewissheit haben, Trübsal wirkt Geduld, Geduld führt zur Bewährung, Bewährung aber stärkt die Hoffnung und die Hoffnung lässt keinen zuschanden werden. Und wir alle kennen auch dieses Lied von Julia Hausmann, dieses bekannte Lied, das oft gesungen wird, wo es dann heißt, wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Und Johann Frank besingt Jesus, den Sohn Gottes, im letzten Vers des Liedes 298 in unseren grünen Liederbüchern, weicht ihr Trauergeister, denn der Freudenmeister Jesus tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freude sein. Dulde ich hier schon Spott und Hohn, dennoch bleibst du auch im Leide. Jesu, meine Freude. Ihnen allen ging es, und davon lebten sie, um diese Geborgenheit in Gott. Eine Geborgenheit, die nicht nur an Gefühle gebunden war, sondern die ihren Grund hatten in diesem absoluten Vertrauen auf die Verlässlichkeit Gottes, auf den sie sich zurückfallen lassen durften. Wir sind gefühlsbestimmte Wesen. Aber wir müssen wissen, dass der Ursprung unserer Gefühle in unserem Kopf sitzt. Und deshalb ist zunächst der Verstand gefragt, der glaubt und der festmacht und sich festhält an den Verheißungen Gottes. Und Basis dieses Prozesses sind eben diese Zusagen Gottes. Und es sind unsere eigenen Erfahrungen, die wir mit Gott gemacht haben. Und jeder von uns hat sie gemacht. Und die vieler, vieler anderer, die uns das erzählt haben. Und noch einmal, bitte vergesst nicht auch das, was ihr an Bewahrungen erlebt habt. Was im Alltagsgeschehen oft untergeht und als Zufälle, als glückliche Zufälle gewertet wird. Wo Gott seine Hand unter euch gehalten hat. Ich habe kürzlich mit Richard telefoniert und wie so üblich frage ich ihn immer, wie sieht es auf der Schmerzskala bei dir aus? Es gibt eine Schmerzskala von 1 bis 10. Dann sagt er zu mir, ja, heute so zwischen 6 und 7. Und dann sagt er, aber der Herr hat mir ein fröhliches Herz geschenkt und Gott ist mir so nahe. Geborgenheit. Ein Beispiel aus unserer Zeit. Wenn wir jetzt Abendmahl feiern, dann feiern wir diesen Gott in Jesus Christus. Und dieser Jesus Christus offenbart das Maß der Liebe dieses Vaters, von dem ich gesprochen habe. Er stirbt für uns. Der Vater stirbt in Jesus für uns und zeigt uns, wie wichtig wir ihm sind. Das ist das Maß der Gemeinschaft, die er sucht mit uns und der uns von der anderen Seite gewähren möchte, wenn wir zugreifen, wenn wir ihm vertrauen. Amen.